Movie Mysteries. Ich bin Pierre Kreuz.
Und ich bin Phil Göbels.
Willkommen, liebe Zuhörer, zu einer Spezialfolge der Movie Mysteries hier bei uns im Studio Radio Kontakt live und in Farbe, live und in Stereo mit uns beiden hier, war Phil?
Ja, ich bin auch dabei.
Wir sind für euch da und haben etwas Tolles mitgebracht. Und zwar haben wir, sag ich mal, unsere drei Top-Filme rausgesucht, so 3, 2, 1, unsere Plätze. Ich muss vorweg sagen, Phil, ich muss vorweg sagen, es war sehr schwer für mich, ja. diese Liste.
Für mich doch auch, Pierre.
Ja, ja. Ich muss ja ehrlich sagen, das kann sich nächste Woche auch ändern. Es ist meine persönliche Meinung, wie ich die gefühlt habe. Ich habe ein paar Sachen ausgewählt, nicht einfach so, das ist der beste Film, den finde ich danach gut und so, sondern ich habe jeden Film, ich denke, das hast du auch gemacht, mit einem bestimmten Gefühl oder mit einem bestimmten Hintergedanken verbunden. Und ohne weitere Umschweife würde ich sagen, wir starten, oder?
Dann starte du doch einfach mal mit deinem Platz 3.
Soll ich starten? Alles klar. Dann komme ich mit meinem Platz 3 an. Und zwar habe ich, sage ich mal, aus der Sparte Kinderanimation genommen. Und zwar ein Anime. Mhm. Es handelt sich um Das Schloss im Himmel. Das ist meine Platz 3. Das Schloss im Himmel von dem Studio Ghibli. Ist ein weltbekanntes japanisches Anime-Studio. Vom Schöpfer Hayao Miyazaki, das ist der Zeichner, Regisseur, Drehbuchautor, der, sage ich mal, die größten Kracher vom Studio Ghibli gemacht hat. Das sind so Größen wie Mein Nachbar Totoro, Nausicaa, Prinzessin Mononoke, Kikis kleiner Lieferservice, die ganzen. Und Das Schloss im Himmel, das ist der Film, wo es um Steampunk geht, um verschiedene Luftschiffarten, um Luftpiraten und ein kleines Mädchen, einen kleinen Jungen, die in die ganzen Abenteuersachen verwickelt werden.
Ich glaube, das ist immer bei diesen Studio Ghibli-Filmen oder so, oder?
Ja, das hat so eine Chemie, so ein bisschen so eine. Es gibt, das ist so ein Gefühl, das Ghibli-Gefühl. Alles ist so ein bisschen wohlfühlend und da gibt es auch klar Probleme und Handlungen und hier und da, aber trotzdem kann man die Filme gucken und sich entspannen und abschalten. Also, Das Schloss im Himmel kam raus, 86, 2. August 1986 von Studio Ghibli. Das ist der erste offiziell produzierte Film unter dem Namen Studio Ghibli. Es gab einen davor, da war der Name aber noch nicht so klar. Regie und Drehbuch von Hayao Miyazaki und die Produzenten waren Isao Takahata und Yasuyoshi Tokuma. Ich kenne persönlich jetzt nur Miyazaki mit dem Namen, aber die anderen zwei haben auch gut mitgearbeitet. Mitte der 80er Jahre wurde der Film produziert, direkt nach dem Erfolg von Nausicaa. Nausicaa war der erste Film von Miyazaki. Der kam 84 raus und das Besonderheit war halt, dass der erste Studio Ghibli-Film war unter dem Namen und es gab ein paar Einflüsse wie Jonathan Swifts Gullivers Reisen. Der hat den Film ein bisschen beeinflusst, ne, mit Gulliver, der ja so groß ist und bei den Lilliputanern ankommt.
Ich muss sagen, ich habe den Film nie gesehen. Ich bin auch generell kein großer Fan von diesen Studio Ghibli-Filmen, weil das ist irgendwie.
Du meinst Anime generell, oder?
Ja,
bist
Anime
du kein,
generell, ja, ja. Doch. Ja, ja. Also es ist einfach, ich komme da nicht rein. Das ist für mich was zu Spezielles, aber also vielleicht überzeugst du mich ja.
Muss man gern haben, ne? Also es ist zum Beispiel, meine Eltern sind groß geworden mit Biene Maya, Heidi, Pinocchio, das sind alles Animes, die halt trotzdem einen großen Kultstatus im deutschsprachigen Gebiet haben.
Ja,
auf
mit
jeden
denen
Fall.
Bin ich wohl auch groß geworden, aber dann schon in der 3D-Version.
Ja, okay.
Also
gut. Das
ist dann schon wieder was anderes.
Ja, ist dann schon was anderes, das stimmt. Also worum geht's bei Das Schloss im Himmel? Wir haben ein Waisenkind, die heißt Shita. Und den kleinen jungen Patsu, die lernen sich kennen. Und Shita ist eine Nachfahrin von einem großen Volk, ähnlich wie Atlantis, so eine hochentwickelte Zivilisation, nur dass ihr Schloss oder ihr Reich im Himmel über den Wolken fliegt. Und die zwei treffen sich und werden dann gejagt von Regierungsbeauftragten, so Agenten, die wollen halt Shita an den Kragen, weil sie halt die Erbin von diesem Volk ist und so einen besonderen Stein hat, wo sie die Tore öffnen kann. Dann treffen sie auch Luftpiraten. Die sind auch zuerst hinter dem Stein her. Stellt sich aber raus, dass Dora, so heißt die Piratenkapitänin, doch eine ganz coole Frau ist und die dann doch ziemlich korrekt sind, die Piraten. Der Film war übelst erfolgreich, hat 3,3 Millionen US-Dollar eingespielt, geschätzt. In Japan alleine 15,5 Millionen US-Dollar, also 770.000 Besucher, das ist schon heftig. Mhm. Und wurde auch ausgezeichnet mit dem Anime Grand Prix 1986, bester Anime. Und der Mainichi Film Konkurs 1987 für bester animierter Film. Ich kenne den Film, weil der läuft alle paar Jahre mal wieder auf Super RTL. Werden die ganzen Studio Ghibli-Filme gezeigt. Da habe ich ihn auch kennengelernt und lieben gelernt. Was mich halt total flasht an dem Film, ist dieses Worldbuilding, das Kreative, weißt du? Die ganzen Flug- und Fahrzeuge, ne? Da gibt es Luftschiffe, die eigentlich gar nicht funktionieren sollten. Weißt du, so riesige, stell dir vor, so riesige Schiffe, die einfach nur ein Propellerchen oben drauf haben und dadurch fliegen können.
Ich glaube, ich habe so ein paar Aufnahmen gesehen, vor allem, glaube ich, auch von Chihiros Reise ins Zauberland und so. Also ich kann nicht genau sagen, was da was war, welcher Film welcher, aber so ein paar Aufnahmen kenne ich auf jeden Fall. Und interessant sieht es immer aus. Mhm. Das finde ich generell bei den Animes. Die haben einen speziellen Stil, der interessant ist, aber ich kann es mir trotzdem irgendwie nicht angucken. Das gleiche Problem habe ich bei den bei der Tim und Struppi-Serie. Diesen Zeichentrick-Animationsstil, den kann ich einfach nicht mehr sehen. Das ist, die reden und währenddessen bewegt der Mund sich aber nur alle 3 Sekunden.
Ja, okay. Das ist natürlich, das hängt auch von Qualität, von der Animation ab. Das ist klar. Nee, aber muss man mögen.
Ja.
Und das ist halt, weshalb der Film so, ich kenne ihn halt schon so lange, weil ich den auf Super RTL gesehen habe und der hat mich einfach total fasziniert von der Welt, die da aufgebaut wurde mit dieser antiken Zivilisation und die da gibt es auch so fliegende Roboter, das sind so, sage ich mal, die Soldaten von dieser Zivilisation. Und was auch cool ist, halt diese blöden Regierungsleute, dieses Militär wird halt in die Flucht geschlagen und die müssen abhauen. Die Piraten sind die coolen, die abenteuerlichen. Also wirklich, der Film ist auf meiner Nummer 3 gelandet. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also es war sehr schwer, eine Nummer 3 zu finden, weil für Platz 1 und 2 war es eigentlich sehr klar. Die Nummer 3 war dann schwierig, da musste ich dann kämpfen. Aber was klar war für die Nummer 3...
Kurzer Voice Crack.
dass es was Spezielles werden soll.
Mhm.
Und ich habe etwas Spezielles gefunden. Den Film habe ich vor kurzem gesehen. Das erste Mal und auch das erste Mal direkt im Kino.
Okay.
Es ist aber kein Kinofilm. Zumindest läuft der jetzt gerade nicht im Kino oder ist nicht vor kurzem im Kino gelaufen.
Aber das ist dann so eine spezielle Aktion im Kino, wo mal. Ah, okay, ja.
Der lief nämlich eigentlich im Kino 1960. Ein Film.
Oh.
Über den wir schon mal gesprochen haben, ein Film von Alfred Hitchcock, nämlich Psycho. Wir hatten über die Duschszene geredet.
Ja, stimmt.
Und auch über das erste Betätigen einer Toilettenspülung im Film.
Und über Bücher, wo Hitchcock versucht hatte, Bücher aufzukaufen?
Er hatte die ganzen Bücher aufgekauft, damit die Leute die Story nicht kennen.
Ah ja, aber das hatte nicht geklappt.
Nee.
Okay.
Natürlich nicht. also ich finde den Film, um es grob zu sagen, einfach genial. Es ist ein Meisterwerk, aber es ist kein Meisterwerk, wie ich sagen würde, dass es ein Western-Meisterwerk ist, dass man die Bilder riesig sieht, sondern alleine die Anfangssequenz zeigt es schon, wie besonders er ist. In der Anfangssequenz fliegt eine Kamera durch einen kleinen Fensterschlitz hindurch. Es würde ja eigentlich gar nicht gehen, weil die Kameras ja viel zu groß waren.
Mhm.
Das heißt, irgendwo da muss ein Schnitt gewesen sein und irgendwo da, aber es ist einfach großartig.
Für 1960 ist das echt ein krasser Trick.
Es ist toll gefilmt. Es gibt die typischen Aufnahmen für einen Thriller oder für einen Horrorfilm, die heutzutage schon fast langweilig sind. Wenn man das aber mit dem Auge guckt, damals war das neu, dann ist das was Besonderes.
Mhm.
Die Charaktere sind einfach was Besonderes. Es geht darum, dass eine Sekretärin Geld klaut quasi. Ich glaube 40.000 waren es. Die müsste sie zur Bank bringen, nimmt sie aber mit und flieht damit.
Mhm.
Und dann gibt es zwischendurch Sequenzen, die einfach sehr interessant sind, wenn sie im Auto sitzt, sie fährt und man hört die Stimmen, wie der Chef mit der anderen Sekretärin spricht. Wo ist denn die? Die müsste doch das Geld schon gebracht haben, die müsste längst zurück sein.
Ja.
Und man merkt eben, das stellt sie sich alles nur vor. Dann kommt die Polizei und sie verhält sich ziemlich merkwürdig. Das muss man sagen, mit heutiger Sicht würde das nicht mehr durchgehen.
Ja.
Und dann ist sie in einem Hotel und lernt da einen jungen Mann kennen.
Mhm.
Und dann passieren noch einige andere Dinge, die ich jetzt aber nicht spoilern möchte. Und wenn man da einfach reingeht und denkt, ich weiß nicht, ich sehe jetzt einen Hitchcock-Klassiker, aber ich dachte mir, wahrscheinlich gehe ich aus dem Film und denke, ich bin froh, ihn gesehen zu haben, ich muss ihn aber nicht nochmal sehen. Und definitiv kann ich sagen, dass man sich Zeit lassen muss, weil er eben einfach was länger ist und einfach was langweiliger ist, so kann man sagen, ja?
Ich glaube, so wie du das beschreibst, ist das, der Hitchcock hat viele Sachen, sag ich mal, etabliert oder gemacht, die für das Filmen an sich,
ja.
Einstellungen, Schnitte und hast nicht gesehen, was richtig wichtig oder maßgebend war für die Zukunft danach.
Mhm.
Weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe einen Film gesehen, einen Comedy-Film aus Mitte der 40er Jahre, noch während der Kriegszeit, und zwar ein deutscher Film, die Feuerzangenbowle, ist ein deutscher Film.
Mhm.
Aber wenn ich den Film, den finde ich super. Den finde ich mega. Mein Vater und ich lachen uns immer kaputt. Aber da merkst du, das ist quasi eher so ein Theaterstück ein bisschen, wo man dann sich entschieden hat, bestellen trotzdem bestimmte Kamera auf.
Das Gefühl hatte ich auch bei Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock. Auch ein super Film, der auch super funktioniert hat. Und auch bei dem hatte ich das Gefühl, an vielen Punkten ist er langweilig. Und das muss man so offen sagen. Ja, Psycho ist auf meiner Top 3, aber es gibt Sequenzen, die ich, wenn ich sie zu Hause sehen würde, langweilig finden würde. Deswegen muss man sich Zeit lassen und deswegen muss man auch daraus was Besonderes machen. Also wie Quentin Tarantino sagt, das Kino ist was Besonderes. Man geht dahin, macht sich schick und es ist einfach ein besonderer Abend, wie eben beim Theater.
Ja, ja, ja.
Und dieser Film hat mich einfach ganz anders berührt und das Ende und generell wie das, also ich meine, man denkt, es ist zu Ende und dann kommt noch eine Szene und dann steht da ganz typisch The End. Und es gab keinen Abspann. Der Abspann war quasi der Vorspann.
Okay.
Und es war was ganz Besonderes. Der erste Schwarz-Weiß-Film, den ich gesehen habe, und ich fand ihn grandios.
Also, wie gesagt, ne, ich glaube, der Hitchcock hat für die Filmwelt, für die Filmindustrie an sich schon einen sehr großen Beitrag geleistet, wenn nicht einen der größten. Kommen wir zu meiner Top 2. Wir gehen jetzt im Bereich Sci-Fi. Und ich möchte jetzt sehr viel Dankbarkeit von dir. Und zwar, ich habe diesmal nichts, ich habe nichts von Star Wars hier drin, ne? Für die Leute, die mich kennen, ihr wisst, ich bin Star Wars Fan ich glaube, ich habe das eben schon mal gesagt, ich bin Star Wars Fan sein Uropa.
Ja.
Aber ich habe hier kein Star Wars reingetan, weil ich mir immer dachte, Star Wars ist für mich das Nonplusultra, also meine Lieblingsfilmreihe hast du nicht gesehen, aber ich habe jetzt mal einfach so Standalone-Filme oder so, die keiner großen Reihe angehören, hier reingetan. Sprechen wir mal nicht drüber. Aber habe ich vielleicht gerade was Schlechtes gesagt. Aber egal. Und zwar habe ich auf meinem Platz 2 den Film Pacific Rim. Ich glaube, viele werden jetzt sagen, die hören und die den Film kennen, hä? Deine Top 2? Deine besten? Ich sag ja, ne, nächste Woche kann ich das ändern. Pacific Rim von 2013 ist ein Film, typisch Anfang 2010er, mega Action geladen. Es geht darum, spielt in naher Zukunft, beziehungsweise der würde jetzt spielen, also ich glaube, die Handlung passiert 2025 und der ist von 2013. Es geht darum, im Pazifischen Ozean, ich glaube, im Marianengraben hat sich ein Portal geöffnet. Durch das Portal kommen riesige, Godzilla-große Aliens, die werden Kaiju genannt. Kaiju ist ein japanischer Begriff, glaube ich, für große Monster oder so.
Mhm.
Und es geht halt darum, wie die Erde versuchen muss, sich zusammenzuraufen. Jede Nation baut ihre riesigen Kampfroboter. Die Jäger ist extra ein deutsches Wort. Auch im Original heißen die Jäger, weil die Kaijus jagen sollen und töten sollen. Der Film spielt aber nicht in dieser hohen Zeit, wo die Kaijus bekämpft werden, sondern ein bisschen später, als die Regierung versucht hat, das einzustellen. Also die wollen die Jägerinitiative einstellen und haben angefangen, riesige Wände zu bauen, die Kaijus aufhalten sollen. Weil anscheinend die Jäger zu viel Kosten gefressen haben.
Ja.
Es geht dann aber darum, die Hauptperson hatte seinen Bruder als Co-Piloten. Ne, es müssen immer zwei Leute einen Jäger steuern und die müssen halt mental miteinander verbunden werden, dass sie den steuern können. Und das können halt nur zum Beispiel Geschwister oder Liebespartner oder hast du nicht gesehen. Und okay. Weshalb habe ich den Film genommen? Ja, der ist gemacht hier von Legendary Pictures, Regie geführt von Guillermo del Toro.
Oh, ja.
Super Typ, den kenne ich auch von Hellboy zum Beispiel. Das war auch Verfilmung von der Comicfigur Hellboy, fand ich mega.
Stimmt, ja.
Und in den Hauptrollen haben wir zum Beispiel Charlie Hunnam, der heißt im Film Rayleigh Beckett. Und der Rayleigh ist dann in der Bredouille, weil sein Bruder ist bei einem Einsatz gestorben und er wollte keinen Jäger mehr steuern. Dann geht es halt darum, wie er seine Freundin kennenlernt, die heißt Mako Mori, ist eine Japanerin und die beide zusammen steuern ihn dann. Warum finde ich den Film so mega? Es ist die Computeranimation. Ich bin großer Freund von praktischen Effekten, ne? Wenn man jetzt sowas wie Jurassic Park, Jurassic World, ich finde das cool, wenn man da Figuren, Puppen nimmt.
Ja.
Aber wenn du einen Film hast, der von Grund auf animiert ist, weil es so ein Science-Fiction-Film ist, der Film ist von 2013 und der sieht, ich sage es dir, der sieht besser aus als alles, was Marvel in den letzten 10 Jahren von sich gelassen hat, animationstechnisch.
Da kann ich noch ein Beispiel geben. Pirates of the Caribbean, Davy Jones.
Ja, genau. Davy Jones mit seinem Tentakelbart, jeder einzelne Tentakel einzeln animiert.
Das sieht super aus.
Und wenn er da Orgel spielt und jeder Tentakel tippt auf, also Pacific Rim ist wirklich... Du hast die Riesenroboter, die da durch die Stadt jagen und eine Szene, der nimmt sich ein Tankerschiff als Baseballschläger. Ja. Ne, der läuft da durch eine Stadt von Shanghai, also durch so ein Stadtgebiet von Shanghai und da kommt ein Kaiju an Land und der fetzt sich dann mit dem. Der nimmt sich so ein Tankschiff, schleift das hinter sich her und nimmt das als Baseballschläger und poliert dem Kaiju damit das Gesicht, ne, macht das so schön sauber. Und die Effekte von den Waffen, die die haben, ne, da gibt es ein paar andere Roboter noch, wie welche mit so einer Kreissägenhand oder mit einer, der hat in der Brust so einen Raketenwerfer versteckt. Und ich wurde dann reingesogen in diese Community von diesen Pacific Rim-Fans, die dann die Figuren sammeln oder Also ich muss sagen, den Film habe ich jetzt aus dem Aspekt gewählt, weil er mich wirklich visuell komplett überzeugt hat. Hier Effekte wurden realisiert durch Industrial Light and Magic, die Firma, die George Lucas entworfen hat für damals die Star Wars Filme.
Ja, gut.
Gibt's jetzt immer noch.
Die hatten ja dann auch noch ein bisschen was Technik über. Also das war jetzt nicht so... Das Beste, wenn ich jetzt an diesen Wasserplaneten da denken muss, in Episode 2, glaube ich, das war jetzt auch, aber das waren so die Anfänge, war nicht Episode 2?
Warte, die Anfänge waren 77, 80, ne? Industrial Light and Magic wurde damals schon für die ersten Star Wars Filme ins Leben gerufen.
Ach echt?
Also ja, damals dann praktische Effekte, ne?
Ah!
Die ersten Computereffekte, also... Die ist schon älter, die Firma.
Das habe ich jetzt nicht gewusst.
Und es gibt auch Skywalker Sound. Ist dann die Soundfirma vom George Lucas. Nee, also um es nochmal zusammenzufassen, die Musik auch. Die Musik von dem Film, also das ist so eine Mischung aus ein bisschen futuristischem, aber dann auch diese epischen orchestralen Sachen. Ne? um ein paar Sachen zu sagen, der Film hat ein Spielergebnis von ungefähr 411 Millionen US-Dollar weltweit. In den USA komischerweise nur ein mäßiger Erfolg, in China ein Riesenhit, ne, was den Film gerettet hatte, also wäre der nur in Amerika rausgekommen, wäre es nicht so gut gewesen. Auszeichnungen, der hat den Saturn Award bekommen für Best Science Fiction Film, Annie Award für Best Animated Effects in a Live Action Production, also die besten Computereffekte in einem Film mit richtigen Schauspielern. Und jeder, der wirklich auf Science-Fiction steht und so krasse Sachen mit so Robotern, die animiert sind, guckt euch den an, der lohnt sich, der ist echt cool. Jetzt kommen wir, glaube ich, schon zur deiner Top 2.
Das stimmt. Meine Top 2 ist ein Film, den ich das erste Mal gesehen habe und ich dachte, nachdem ich ihn gesehen habe, ich habe jetzt gerade 30 Jahre verbracht.
Okay.
Also jedes Mal, wenn ich den Film gucke, denke ich, dass dieser Film unfassbar lange dauert. Mhm. Der dauert, glaube ich, 2 Stunden oder so. Ich fange den vielleicht mittags an, bin nachmittags fertig und denke dann, ich habe gerade mein ganzes Leben damit verbracht. Mhm. Das versteht man, wenn man den Film kennt. Es geht um Forrest Gump. So.
Ja, 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 ja.
Ein Film von 1994. Robert Zemeckis hat diesen Film rausgebracht. Und was einer der ersten Sachen war, die ich über diesen Film wusste, war, dass dieser Film Pulp Fiction den Oscar für den besten Film weggenommen hat.
Okay.
Weil krass. Pulp Fiction auch 94 kam.
Mhm.
Und eigentlich, die beiden waren so ein bisschen die Konkurrenten. Und ich dachte schon, Pulp Fiction hat nicht den Oscar für den besten Film gewonnen. Nee, aber dafür ist es der Film ist geworden. Und ich kann es definitiv verstehen. Der Film ist einfach super lustig. Also es gibt Aspekte, die einfach, wenn man sagt, Forrest, lauf, dann läuft er. Wenn von der Seite gerufen wird, Forrest, lauf, dann läuft er auf einmal zur Seite. Und dann, also es ist super lustig. Auf der anderen Seite kannst du da durchgehend weinen, weil es auch ein super trauriger Film ist. Und der ist einfach...
Und du kannst auch hoffen sehr viel.
Ja.
Weil, obwohl es traurig ist, dass er vielleicht, sage ich mal, ein bisschen benachteiligt ist im Denken und dann ein paar oder viele schlimme Sachen passieren, ist er trotzdem nie unterzukriegen, ist trotzdem immer fröhlich im Endeffekt und du hast Hoffnung, es wird immer besser.
Deswegen, der Film ist auch so hoffnungsvoll. Was auch besonders ist, ist diese Erzählweise. Dass, ich meine, eigentlich sitzt er die ganze Zeit nur auf dieser Bank, wartet auf den Bus und erzählt währenddessen den Leuten das. Und wie er das erzählt, ich habe mir Interviews angeguckt von Tom Hanks, wo er gesagt hat, dass Robert Zemeckis Tom Hanks gesagt hat, hör mal, ich habe dem Jungen gesagt, der junge Darsteller für Forrest Gump, dass er ein bisschen was sehen soll, wie du redest, damit er so redet wie du. Und dann meinte Tom Hanks, das ist völliger Quatsch, warum rede ich nicht einfach so, wie er redet? Macht doch viel mehr Sinn. Und der Junge hatte so ein bisschen, wenn ein G am Ende des Wortes war, hat er Ginge gesagt.
Ja, ja.
Und das hatte Tom Hanks sich dann angewöhnt, das auch so zu sagen. Und er meinte sogar, dass teilweise nach diesem Film er manchmal so gesprochen hat, weil er noch in dieser Rolle drin war. Und die ganzen Quotes, diese ganzen Memes, die man aus diesem Film ziehen kann.
Lieutenant Dan hat in Obst investiert und dann war er ja Mitgründer von Apple und so.
Genau. Es ist einfach ikonisch.
Auf jeden Fall.
Und es funktioniert, finde ich, auch immer.
Es ist zeitlos.
Genau.
Du kannst den jetzt, 30 Jahre später, kannst du den trotzdem noch genauso gut angucken.
Ja. Das ist, also, was man auch sagen muss, man kann, ich vergleiche Tom Hanks' Leistung gerne immer mit die Leistung von, wie heißt er? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Truman Show.
Jim Carrey?
Ja.
Nee, doch.
Doch, Jim Carrey.
Jim Carrey.
Genau.
Der immer so ausdrucksvolle, comichafte Fratzen zieht und so, ja, ja.
Genau. Ich vergleiche die Leistung von Tom Hanks in dem Film immer gerne mit der von Jim Carrey in The Truman Show. Nämlich, weil ich finde, dass die beiden sehr ähnlich sind. Also Jim Carrey ist nicht wie Forrest Gump. Aber Jim Carrey ist so gut in Truman Show, dass man sagen kann, dass Forrest Gump genauso gut ist in, dass Tom Hanks genauso gut ist in Forrest Gump. So rum.
Ja, 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 genau.
Das kann man einfach so vergleichen und ich finde dann trotzdem, dass Forrest Gump der bessere Film ist, aber die liegen sehr nah beieinander. Und die Art und Weise, wie Forrest Gump redet und wie Tom Hanks da seine Finger hinter hat, ist einfach super. Und ich meine, der Film ist einfach schön. Man guckt ihn sich an und man findet es schön. Es gibt traurige Sachen, es gibt lustige Sachen und am Ende denkt man trotzdem, es war ein schöner Film. Ich habe jetzt schöne 30 Jahre verbracht.
Ich bin als 13-Jähriger in den Film reingegangen und komme als 43-Jähriger wieder raus.
So kann man es nennen, genau. Und was auch noch schön ist, dass nämlich in der Retrovision, also hier in Olpen im Kino, laufen wird Forrest Gump am 30.01. Das heißt, genau wie ich Psycho gesehen habe im Kino, kann ich jetzt auch Forrest Gump im Kino sehen. Hm. Da kann ich mich eigentlich ziemlich drauf freuen. Und ja, was soll man sonst noch sagen? Also, wer ihn nicht gesehen hat...
Guckt ihn euch an.
Ja.
Also, nee, der Film ist wirklich, der ist krass. Und ich fand persönlich auch die Vietnam-Geschichte war sehr heftig. Ja. Vor allem, wie gut er, sage ich mal, in die Armee reingepasst hat, weil er einfach nur tut, was man ihm sagt, anstatt nachzudenken. Weil er denkt ja nicht nach.
Nee.
Und das hat ja, sage ich mal, für einen kleinen Comedy-Aspekt gesorgt. Aber dann auch später, als die dann im Bombenhagel waren, er hat nur seine Leute da rausgeholt. Er lief hin, holte jemanden und hat ihn zurückgetragen. Und
was du sagtest, wenn der Drill Sergeant sagt, baut die Waffe so schnell zusammen, wie es geht.
Richtig.
Und er baut sie wirklich in Sekundenschnelle zusammen und der Drill Sergeant fragt, warum hat er das so schnell gemacht, wie hat er das gemacht? Und seine Antwort ist einfach nur, weil es sein Befehl war.
Ja, weil sie es mir gesagt
und
haben.
Und er ist geschockt davon. Mhm. Diese Reaktion ist einfach super. Und ich glaube, jetzt kommen wir auch schon zu den, wie nennst du es?
Was habe ich eben gesagt?
Honorable Mentions.
Ah ja, richtig, zu den Honorable Mentions.
Genau.
Wir kommen zu unseren Honorable Mentions. Wir haben nämlich jeder zwei Filme genommen, die auf Platz 4 und 5, sage ich mal, hängen, die es nicht hingeschafft haben, bevor wir zu unserem Platz 1 kommen. Die werden wir aber wirklich äußerst schnell behandeln. Ich fange einfach mal flott an, ja. Und zwar sind das bei mir folgende zwei. Einmal aus meiner Kindheit, wirklich, ist schwer in meiner Nostalgie, in meiner Kindheit verankert, Wall-E. Der Disney-Pixar-Film, wo es um einen kleinen Müllroboter geht, der versucht, alleine im Alleingang die Erde noch aufzuräumen und sich dann in eine Roboterdame verliebt und einfach mit ihr zusammen sein will, folgt ihr zurück aufs Schiff. Fand ich mega, wegen den ganzen Robotern als Kind, die dann alle so tolle Charaktere hatten. Oder die Menschen, die es dann wieder schaffen, zurück auf die Erde zu kommen, weil wieder alles sauber ist.
Ja.
Den habe ich häufig, ultra oft gesehen. Mein zweiter Film ist jetzt komisch. Das ist jetzt, als mein zweiter Film kommt, mein allerliebster James-Bond-Film. Und zwar 007, Der Hauch des Todes, im Englischen The Living Daylights. War der erste Film, wo Timothy Dalton James Bond gespielt hat. Ist mein Lieblings-James-Bond-Schauspieler. Und den fand ich super, weil er im Vergleich zu denen davor, also Sean Connery, George Lazenby und Roger Moore, wurde der mal ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster, der James Bond. Der hat mal wirklich darauf, sag ich mal, gekackt, was sein Chef ihm gesagt hat und hat sein eigenes Ding gemacht und es wurde ein bisschen düsterer. Und ich liebe die Settings, ich liebe die Schauspieler, ich liebe die Story, ich liebe das James-Bond-Auto, oh, dieser Aston Martin V8 Vantage in schwarz, oh, der ist so schön. Und ja, und auch der Titelsong Living Daylights von Aha. Deswegen, das ist mein Platz 4, Wall-E war auf meinem Platz 5. Wie ist es bei dir, Phil?
Ja, ganz schnell durch, Platz 4 ist Stirb langsam 3. Ich finde Stirb langsam 3 besser als den ersten, auch wenn der erste ikonischer ist. Der dritte ist einfach, da muss ich auch einfach mal dieses Männliche raushauen, das Geballer und die Explosion. Es ist einfach schön inszeniert. Ich meine, mit einem super Intro-Song, der mitten in gegrätscht wird und dann eine Bombe. Und es ist wunderschön. Es ist einfach toll gemacht. Von 1995 ist der Film. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn einfach grandios. Dann Platz 5, The Good, The Bad and The Ugly. Ein Meisterwerk, ein sensationelles Meisterwerk von 1966.
Die Musik von Morricone.
Ja? Ennio Morricone.
Ennio Morricone.
Sergio Leone hat den Film gemacht. Und ich würde eigentlich jedem empfehlen, dass man sich diesen Film angucken muss, aber es ist doch schwer. Es ist ein Brecher, dauert eben 3 Stunden und deswegen ist er auch nur so weit hinten.
Ja.
Dann würde ich einfach direkt mal mit meiner Platz 1
Hau raus.
Anfangen. So, jetzt wird's schwierig. Once Upon a Time in Hollywood. Mein Lieblingsfilm, den würde ich über jeden Film setzen, den ich wahrscheinlich jemals sehen werde. Und es ist einfach ein Meisterwerk von Quentin Tarantino. 2019 ist er rausgekommen, also ist er gar nicht so alt. Zusätzlich gab es einen 400-seitigen Roman, den ich mir geholt habe, extra in der größten Version, sodass ich Bilder zu Szenen habe, die nicht mal im Film selber drin sind.
Also Deleted Scenes, Concept Art.
Genau. So also, in die Richtung.
Sowas liebe ich auch. So Sachen, die geplant wurden, aber nie veröffentlicht wurden. Auch bei Spielen und allem Möglichen. Mhm. Das liebe ich.
Ja, genau sowas. Dann habe ich die DVD-Version. Die habe ich viel zu günstig im Saturn gekauft. Ich fand, das war schon fast respektlos, so günstig war die.
Was, hast aber du die denn in einfachen Hülle oder war das so eine Spezialhülle?
Nee, ganz normal. Also Okay. Deswegen finde, ne, mit zusätzlichen Szenen, und das sind nicht mal Deleted Scenes. Die Deleted Scenes sind woanders drauf. Da gibt es nochmal eine super teurere. Eine
extra CD mit, genau, mit Extras und so, ja.
Nein, da sind nur die ganz normalen Werbespots drauf. Das heißt, wenn Werbespots in diesem Film drin sind, sind sie da drauf. Und wenn eben nicht, dann nicht. Ich meine, Tarantino hat ja die Marke Red Apple. Hm. Und es gibt einen ganzen Werbespot, der nur für Red Apple ist. Und der ist einfach super. Und sonst diese Dynamik zwischen Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in diesem Film ist einfach göttlich. Es macht super viel Spaß. Das Setting der 60er Jahre ist toll. Nach diesem Film denke ich, ich habe meine Sommerferien falsch verbracht, obwohl ich dann doch nicht so die verbringen möchte wie da, weil es eben darum geht, dass Leonardo DiCaprio ein Schauspieler ist, der mal ein guter Schauspieler war, mittlerweile aber schlechter wird, beziehungsweise nicht mehr so gut angesehen ist.
Okay.
Brad Pitt spielt seinen Stuntman. Da kommt ja jetzt auch ein zweiter Teil raus, der aber kein normaler zweiter Teil ist, sondern eher ein Spin-off, der über Brad Pitt ist quasi. Mhm. Und interessant ist dann, es kommt die echte Figur Sharon Tate drin vor. Das heißt, die damals ermordete Schauspielerin, ermordet von den Manson-Mördern, die tatsächlich auch in dem Film drin vorkommen. Mhm. Aber es ist kein Krimi, es ist mehr wie ein Tagebuch. Du verfolgst die Momente von dem Schauspieler, von dem Stuntman. Du siehst, wie eine harmlose, unschuldige Schauspielerin sich einfach mal im Kino ihren eigenen Film anguckt, um zu gucken, wie läuft das bei der Community. Und währenddessen gibt es dann die Manson Family. Und wenn es da dann zu Konflikten kommt, macht es einfach unfassbar viel Spaß. Und die Musik, ich habe eine Schallplatte von dem Film und es macht einfach Spaß, die einfach nur so zu hören und ich denke schon, ich bin in diesem Film drin. Und diese ganzen Details, die da drin sind und die Ursprünge, es ist einfach schön.
Also, ich muss mich geschlagen geben, ich habe den leider noch nicht gesehen, aber aber du hast mir Lust auf den Film gemacht.
Bei Netflix kannst du den gucken.
Okay. Also, das ist schon mal gut. Nee, ich hab auf jeden Fall Lust, den zu sehen, weil der hört sich schon sehr gut an. Komme ich jetzt zu meinem Platz 1. Und zwar James Bond 007, Keine Zeit zu sterben.
Boah.
Du hast ihn gesehen.
Ja, ja, das ist der erste James-Bond-Film, den ich im Kino gesehen habe.
Okay.
Zwar unter sehr doofen Umständen, aber ich fand ihn damals auch genial.
Also, ist jetzt komisch. Ich habe eben gesagt, Der Hauch des Todes ist mein Lieblings-James-Bond-Film. Mhm. Das ist auch so. Es ist so eine persönliche Kiste. Ich habe Keine Zeit zu sterben an die Top 1 getan, weil ich werde es gleich erzählen, warum. Aber trotzdem ist Der Hauch des Todes mein Lieblings-James-Bond-Film, weil da ist Timothy Dalton ist mein Lieblingsschauspieler, also James Bond Schauspieler. So, Keine Zeit zu sterben. Warum habe ich den Film auf Platz 1 getan? Das ist der erste und einzige Film, der es geschafft hat, mich emotional, also Spoilerwarnung, ne, für alle, die den noch nicht kennen, der es geschafft hat, mich emotional oder zu berühren im Kino. Ja. Und zwar, das ist der einzige Film, wo ich im Kino saß und mir lief eine Träne die Wange runter. Ist natürlich, hat mit dem Finale vom Film zu tun, ne? Das ist das Ende der Daniel Craig-Reihe, sag ich jetzt mal. Und zwar ist James Bond dann gestorben und man kann dann alle James-Bond-Filme von Daniel Craig als abgeschlossene Geschichte sehen, was ich sehr schön finde.
Das waren toller Moment. Mhm. Mit der Musik von Hans Zimmer.
Absolut.
Und du hast die Spoilerwarnung ausgesprochen, also kann man es hier sagen, ja, ja, wie die Bomben einschlagen in dieses Konstrukt, in diese Insel.
In die alte Bunkeranlage.
Es war sehr schön.
Ich finde das auch super, vielleicht für die, die es nicht wissen. Der erste James-Bond-Film mit Daniel Craig war Casino Royale. Und in der Anfangsszene, die vor dem Intro spielt, war er noch kein Doppel-Null-Agent. Da hat er seinen ersten Gegner getötet im Kampf auf dieser Toilettenszene. Mhm. Und erst dann, nachdem er diese Sache aufgedeckt hat, wurde er zum Doppel-Null-Agenten befördert und hat dann seine ganzen Storys erlebt in den Filmen, die er gemacht hat, und bei Keine Zeit zu sterben war es sein Ende.
Ja.
James Bond hat aber nicht aufgehört, keine Sorge, es kommt ja wahrscheinlich ein neuer Schauspieler, mit vorgehaltener Hand wird es vielleicht der britische Schauspieler Aaron Taylor Johnson, ist noch nicht bestätigt, aber man vermutet es. Und ich bin mit James Bond groß geworden, mein Vater hatte mir James Bond damals, ich glaube, als ich 9 oder 10 war, hat er mir das nahegebracht. Da habe ich angefangen, die Alten zu gucken und war da früher Fan von Roger Moore. Hat sich dann später aber gewandelt. Ich wurde später dann eher Fan von Pierce Brosnan, den ich jetzt immer noch richtig cool finde. Und jetzt final ist Timothy Dalton mein Liebling. Daniel Craig ist aber auch bei mir sehr weit oben. Also den finde ich auch sehr cool. Der hat so seinen eigenen Bond gemacht, der mega gut war.
Ja.
Die Sache mit M, mit der Judi Dench, ja, die dann auch so eine wichtige Rolle hatte, weil sie für James wichtig war, ist dann ja verstorben in Skyfall.
Ja.
Der neue M, Ralph Fiennes, ne, ist ja der Schauspieler von Voldemort, der macht das mega cool. Ja. Moneypenny ist auch zur Agentin geworden.
Ja.
Der junge Q, viele mögen ihn vielleicht nicht. Ich finde, der hat aber, man darf den nicht mit dem Alten vergleichen. Der hat so seinen eigenen Flair, der junge Q, und ich habe den gern. Sorry, aber der mittlere Q da, wie heißt er noch, John Cleese, der war mal für 2 Filme Q. Ich mag John Cleese, ne, Ritter der Kokosnuss und so, hier Monty Python, mega. Aber der war so ein scheiß Q. Also für mich ist der einzig wahre, der alte, so Desmond Llewelyn, wie er heißt, schwieriger Nachname. Ja, und in dem Film war alles, also da kam die Autos wieder schön zum Einsatz. Er hatte seinen alten DB5, ja, ne, ja, der erste James-Bond-Wagen.
Das Setting am Anfang in Italien. Ich glaube, das war sogar einer der ältesten Städte Europas.
Ja, es kann sein. Mit den engen Gassen und alles. Ja. Dann absolutes Brett. Sein Aston Martin DB5 geht kaputt in der Introsequenz. Ne? Der wird komplett zerschrottet von den Bösewichten. So, er zieht sich zurück. Er kommt wieder zurück nach London. Er geht in seine Garage. Was steht in der Garage? Da steht eine Karre mit einem Tuch drüber. Ich dachte mir so, da ist ja jetzt sein DB5 wieder, den er wieder fit gemacht hat, ne? Weil er damit jetzt. Nein. Was ist darunter? Der Aston Martin V8 Vantage.
Oh.
Meine absolute Lieblingskarre von der Hauch des Todes. Weil, absolut, ja, am Ende, im Happy End, kommt die Karre ja nochmal vor. Nee, aber ich war total gehypt, weil ich mir dachte, okay, Timothy Dalton ist in der Vergessenheit geraten, weil so wenig Leute den kennen. Er hat nur 2 Filme gemacht. Mhm. Aber die Kenner haben sich gedacht, nee, Junge, der hat so eine geile Karre gefahren, der kommt jetzt mitten im Film wieder zurück. Und dann auch, ich fand das, viele fanden es vielleicht fehl am Platz, ne, James Bond mit einer Tochter, mit dem Kind. Ich fand's super, weil das war so ein Abschluss, ne? Also,
es hat James Bond vermenschlicht.
Richtig, richtig.
Er wurde ein Mensch.
Ich fand sowieso, dass das der James-Bond-Film war, wo er am meisten menschlich geworden ist und wo man auch viel gesehen hat, dass er auch nicht perfekt ist, ne? Mhm. Er wird so oft als der perfekte Gentleman-Agent dargestellt, aber es gab so viele Momente, wo er gebrochen war oder wo er nicht perfekt war, und das fand ich auch, das hat ihn so, wie du sagst, vermenschlich. Das hat ihn so schön menschlich werden lassen. Ne? Er trauert Vesper noch hinterher, ganz am Anfang am Grab. Er, wie zum Beispiel, er springt auch nicht ausnahmslos auf jede Frau, die er sieht. Ja. Es gab ja die junge Agentin, wo er in Kuba mit das Casino aufgeräumt hat. Und er ist ihr ja nicht an den Kragen gesprungen, ne? Sie war ein bisschen an ihm dran und er hat gesagt, oh, kann ich mal ein bisschen Abstand, ne? Und dann dachte ich mir so, okay, das ist so ein bisschen reflektierter geworden.
Wie war der Witz noch? Ist das ihr Zimmer? Nein, das ist ein Weinkeller, irgendwie sowas.
Ja, ja, also, genau, genau. Humor
hat der Film auch.
Ja, ja.
Aber ich finde, das ganze Ende mit der Musik in diesem Bunker macht super viel Spaß.
Auf jeden Fall.
Es ist schon fast wie in einem Videospiel, wenn er einfach rumläuft und ballert.
Ja.
Und dann zwischendurch.
Und du merkst, er hat's noch drauf.
Genau,
das. Er hat's noch drauf.
In seinen letzten Momenten kämpft er sich noch auf diesen Bunker drauf. Er ist komplett am Bluten.
Wie man sagt, er ist dann wieder in seiner Prime.
Genau.
Ne, er ist nicht. Man sieht, okay, er ist alt geworden, sieht man im Film, aber dann am Ende noch mit der richtigen Motivation schafft er noch alles, was er schaffen will. Und fand ich auch gut, dass er, sag ich mal, sich wieder angefreundet hat mit der Agentin, ne, die seine Nummer bekommen hat. Fand ich schön,
dass
zwischen den beiden das am Ende wieder geklappt hatte. Und die Ehrung an James Bond in der letzten Szene, wo sie alle auf ihn anstoßen, im Büro von M.
Ja.
Mega cool, auch im Flur vor dem Büro sind alle alten M-Schauspieler, ne, die Judi Dench und Robert Brown und ich weiß nicht, wie der erste hieß, die sind da alle als Gemälde, als Easter Egg drin versteckt, fand ich sehr schön. Und dann stoßen sie auf ihn an, sein imaginäres Whisky- oder Cognac-Glas. Ich finde, einer der, meiner Meinung nach, der besten Abschlüsse einer Filmreihe, die es gab.
Und es geht ja trotzdem weiter.
Es geht, das James Bond will return.
Genau. Und ich finde, egal was man für eine Meinung vertritt, dass diese Filme einfach objektiv gesehen eigentlich alle gut sind. Und es macht Spaß, die zu sehen. Und deswegen finde ich es so interessant, über seine Lieblingsfilme zu sprechen.
Ja, das finde ich auch sehr cool, dass wir das gemacht haben. Und egal, was ihr für eine Meinung habt, lasst euch von anderen Leuten niemals deren Meinung aufzwingen. Jeder darf, auch wenn die Meinung vielleicht was jemand eine unpopular Opinion hat. Es ist eure Meinung.
So wie James Bond, keine Zeit zu sterben. Ich dachte immer, jeder James-Bond-Fan hasst diesen Film.
Aber ich als eingefleischter James-Bond-Fan, ich fand den super. Aber jeder, wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und so wie James Bond returnen will, sage ich jetzt mal, hoffe ich, dass wir auch bei den Movie Mysteries mit so einer langen Spezialfolge nochmal returnen werden.
Material gibt's.
Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch super gefallen hat und dass es gut ankam, dass wir mal eine lange Folge gemacht haben.
Es war mal was anderes.
Es war definitiv mal was anderes. Wir werden uns wieder hören, liebe Zuhörer, in den normalen Folgen der Movie Mysteries, immer mittwochs morgens und nachmittags. Und dann sage ich danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal. Movie Mysteries.